5 Freunde und das Geheimnis von Zwartklitsch.
Es waren Ferien in Cornwall.
Guck mal, Timmy, die Insel, da leuchtet ein Licht. Was diese Radarantenne wohl macht?
Wir sollten doch um 7 wieder zu Hause sein.
Komm schon, sei doch nicht immer so. Die letzten Detektive sind zurück.
Und diesmal wird es persönlich.
Oh, weia.
Okay. Also willkommen bei den letzten Detektiven, dem Podcast, das sich einmal im Monat um die Sci-Fi-Krimi-Hörspielserie Der letzte Detektiv vom Bayerischen Rundfunk aus den 1980ern kümmert. Mein Name ist Rudolf Inderst und mit mir ermittelt
Thorsten Kartke.
Und heute, liebe MitschornsteinfegerInnen im Ruhestand, beschäftigen wir uns mit der 6. Folge Kidnapper.
Bevor wir aber mit Jonas ins Boot steigen, Spoiler Alert, müssen wir noch einmal kurz zurück in die vergangene babylonische Zukunft, denn wir haben Feedback bekommen. Und zwar von Sanne at Lieblingstigger auf Twitter und das gleich zu mehreren unserer Folgen. Folge 3 zum Beispiel, Reservat. Für das Baummuseum, in dem Jonas in Babylon Stammgast ist, haben wir ja Joni Mitchells Big Yellow Taxi als Inspiration identifiziert. Allerdings, was wir nicht auf dem Holoschirm hatten, war, dass das in Joni Mitchells Lied kein Verweis auf eine dystopische Zukunft ist, sondern den ganz realen Foster Botanical Garden in Oahu, Hawaii meint, den Mitchell selbst einmal besucht hat. Das gibt der Sache natürlich nochmal eine neue Wendung.
Ebenso hat Sanne zu Folge 5 Requiem kommentiert, dass es doch seltsam sei, dass Randy Orgas und seine Schergen Wert darauf legten, Jonas statt Randy Orgas in den Sarg zu buxieren, weil Jonas Randy ähnlich sieht. Denn, und das irritiert tatsächlich, es gibt in Babylon doch Plastiface und man könnte ja fast jeden so aussehen lassen wie Randy.
Das stimmt natürlich, Sanne. Entweder gibt's dafür Gründe, die mit Plastiface zusammenhängen. Also vielleicht funktioniert das nur bei lebenden Personen. Oder, und das vermuten wir hier mal stark, das ist einfach ein Kontinuitätsfehler. Wir erinnern uns zwischen Staffel 1 und Staffel 2, zu der Requiem ja gehört, lag ein Jahr. Gut möglich, dass Cosa da einfach entfallen ist, dass es ja Plastiface gibt. Oder, dass er es hat drauf ankommen lassen, dass das in sich logisch nicht so ganz geschlossen ist. Denn manchmal geht die Geschichte einfach vor.
Ja, und sie schreitet auch voran. Nun, wie dem auch sei, vielen Dank an Sanne für diese aufschlussreichen Kommentare. Wenn auch ihr meint, es gäbe da noch etwas, was zu sagen sei, zu den schon besprochenen oder auch kommenden Folgen, dann meldet euch doch bei den letzten Detektiven, so wie Sanne auf Twitter, @letztedetektive. Bei Instagram, bei YouTube oder klassisch per E-Mail an sam@dieletztendetektive.de.
Das war's aber noch nicht mit dem Feedback. Mehr dazu gleich. Beginnen wir erst einmal mit dem Kurzinhalt der heutigen Folge. Kidnapper. Die wurde am 17. Oktober 1985 im Bayerischen Rundfunk erst ausgestrahlt und ist, so schicken wir schon einmal voran, äußerst ereignisreich.
Wir sind zurück in Babylon im Mai des Jahres 2010. Ein gutes halbes Jahr nach dem Requiem-Fall also. Der letzte Detektiv Jonas
hat zwar gerade eine medizinische Zwangspause verpasst bekommen, aber in diesem Fall kann er trotzdem nicht widerstehen. Ein Ökotrupp heuert ihn an, um auf einer geheimnisvollen Insel namens Swartcliffe nach gefährdeten Vögeln und einem Vermissten zu sehen. Trotz der eindringlichen Warnung seines treuen Computergefährten Sam geht Jonas die Sache an. Und Thorsten, ganz kurz, da steht jetzt nicht im Skript, aber hast du beim ersten Mal auch hast du verstanden, Swartcliffe? Ich habe nämlich nachschauen müssen und dachte, das ist so eine techno-clevere Inklasse. Boah, ist der Kosa schon wieder so visionär? Was geht ab?
Das ist das Metaverse. Swartcliffe.
Ja.
Hey, das ist unsere Fassung vom Metaverse.
Ja,
wenn wir ein eigenes Metaverse machen für letzte Detektiv-Fans, dann heißt das Swartcliffe.
True.
Ich habe nachgegoogelt, es gibt anscheinend in England wirklich einen Ort, der heißt Swartcliffe. Und der hieß früher, als das T noch nicht rausgefallen war, Swartcliffe. Also um 1500 schlag mich tot. Aber
all history, baby.
It is right there.
Yes.
Gut. Aber das ominöse Swartcliffe kommt uns auch auf dem Cover entgegen. Und damit ist es Zeit, über das Cover zu sprechen. Wie bei der letzten Folge schon erwähnt, übernehmen wir hier die Cover, die sich auf der Letzte Detektiv-Fan-Seite, die URL findet ihr dann in den Shownotes, finden. Und ich zeige das jetzt gerade mal her. So sieht das Ganze aus.
Beim Thema Cover sollten wir vielleicht aber auch erwähnen, dass uns ein fantastischer Gruß erreichte.
Ja, Lars Vollbrecht höchst selbst hat sich per Kommentar auf YouTube und bei Instagram @dieletztendetektive nicht nur gemeldet, sondern uns auch zum Weitermachen angespornt.
Beim Namen Lars Vollbrecht sollte es bei euch wie in Babylon im Gottesdienst klingeln. Gibt's da überhaupt was anderes? Atheistendienst klingeln. Denn Lars Vollbrecht ist der Cover-Illustrator der beim Hörverlag veröffentlichten Jonas-Folgen und den Van Dusen-Hörspielen und somit die Person, deren Werk wir, außer natürlich der an der Serie selbst Beteiligten, jeden Monat in unserem Podcast haben. Lars hat Cover für die ersten 10 Jonas-Folgen erstellt, also können wir uns noch eine ganze Zeit lang auf ihn verlassen.
Auch hat Lars eine Frage geklärt, die wir schon eine Weile hatten. Nämlich, warum sehen wir auf seinen Covern Jonas immer in voller Detektivmontur, also mit Trenchcoat und Hut, wenn der Hut eigentlich in den Hörspielen nie Erwähnung findet und auch wenn er, wie zum Beispiel in Reservat, im Hörspiel selbst eigentlich ganz andere Kleidung trägt?
Exegese, Hermeneutik, Bildinterpretation, das AkademikerInnenherz hüpft freilich. Also, was steckt denn nun dahinter?
Lars schreibt uns zum Cover von Reservat und ich zitiere: Zum Cover möchte ich mich wegen des Jonas-Outfits in Klammern Trenchcoat/Hut kurz äußern. Bei meiner Planung zur Covergestaltung habe ich mich irgendwann entschieden, Jonas so darzustellen, wie er selbst sich sieht. Damit erklärt sich auch Jonas Erscheinungsbild in der dritten Folge. Reservat. Obwohl er dort als Müslifresser getarnt beschrieben wird, sehen wir ihn dennoch im Detektivlook, stellvertretend für das Selbstbild unseres nostalgischen Helden. Alle Klarheiten beseitigt? Na dann.
Danke, Lars. Das ergibt natürlich Sinn, denn Jonas sieht sich selbst ja auch im Bild seiner großen detektivischen Vorbilder. Mit dieser Information im Hinterkopf sehen wir uns doch gleich mal das Cover von Kidnapper an. Jonas gibt hier, wie wir sehen können, die unfreiwillige Badeente im roten Zuber. Vor ihm versinkt gerade eine kleine Jolle. Weiter oben erstrahlt nicht nur der Mond, sondern wir erkennen außerdem einen Helikopter auf der Suche nach dem Detektiv. Ebenso im Bild die Klippen der kleinen Insel Swartcliffe, und auf ihnen die Ausläufer einer Radarstation.
Nun aber sollten wir uns flugs der heutigen Episode widmen. Fangen wir also an.
Ich weiß ja nicht, wie es euch oder Ihnen da draußen geht, wie gern Sie wirklich bei Ärzten abhängen oder Ärztinnen abhängen, aber in Babylon laufen die Dinge etwas strikter und strenger. Hier muss man sich einmal im Jahr einer medizinischen Zwangsuntersuchung unterziehen und die ist bei Jonas jetzt fällig. Und so beginnt unsere Geschichte, unsere Episode. Wir befinden uns in der medizinischen Praxis von Frau Dr. Simon. Und die durchschaut Jonas sofort und sagt, na, kleines Problem mit dem Stress, kleines Problem vielleicht mit dem Alkohol oder dem Rauchen. Na. Und Jonas, der kennt seine eigenen Probleme natürlich, die werden ja auch in den vorigen Episoden schon durchaus thematisiert. Und Jonas äußert sich dann noch ein ganz bisschen systemkritisch und er sagt, naja, aber ich muss ja irgendwas tun, Volksrente allein, also das ist zum Sterben zu viel und zum Leben zu wenig.
Ja, die babylonische Volksrente, da haben wir in der allerersten Folge schon mal kurz drüber geredet. Also Frau Dr. Simon verdonnert Jonas zu einem Vierteljahr Pause und sagt, ja, Sie können ja von der Volksrente leben. Jonas ist da anderer Meinung, er meint, das reicht nicht wirklich zu dem, was Jonas Leben nennen würde. Wir haben da natürlich auch eine Diskussion, die in den 1970er und 1980er Jahren, also immer dran denken, wann schreibt denn Koser dieses Hörspiel? Denn Science Fiction ist immer viel mehr die Gegenwart als irgendeine Zukunft. Da gibt's Diskussionen über das bedingungslose Grundeinkommen und die kommen aus allen möglichen politischen Ecken. Und besonders beflügelt wurden die 1980 wieder, als Milton Friedman und Rose Friedman, die in ihrer Fernsehserie, / in ihrem Buch Free to Choose, auf Deutsch Chancen, die ich meine, wieder aufs Tapet brachten. Und zwar in Form einer sogenannten negativen Einkommenssteuer. Und die Idee dahinter ist auch, die Leute sollen eine Grundversorgung haben, aber sollen durchaus den Ansporn haben, noch mehr zu machen und Geld wirklich auch zu verdienen. Die Volksrente in Babylon scheint also auf diesem Modell aufzusetzen und nicht auf anderen, die um eine umfassendere Daseinsfürsorge besorgt sind. Also, die Vereinigten Staaten von Europa recht neoliberal in ihrer Wirtschaftspolitik.
Wenn ihr übrigens auch bei Grundeinkommen mit Lotterie spielt, dann hört alle auf, weil ich möchte da gewinnen.
Fair.
Naja, okay, also auf jeden Fall, Jonas denkt erst noch so, man weiß nicht ganz genau, ob Jonas das so ernsthaft meint oder im Scherz. Und er sagt, ja, die Zwangspause, wie viel geben Sie mir denn? 30 Minuten, 3 Tage, hihi, hoho. Und Frau Dr. Simon, not amused, sagt, nein, mein Freund, also da wird schon länger Pause gemacht werden. Jonas bekommt also eine Zwangspause verordnet und das frustriert ihn. Und wie bekämpft man Frust? Klar, Jonas besucht seine Lieblingsbar, das Casablanca. Wobei Lieblingsbar ist relativ, er äußert sich da ja auch eher so praktisch, das ist recht nah am Büro und an seiner kleinen Wohnung. Somit, Jonas wird aber nicht in Ruhe gelassen, was ihn stresst. Kaum ist er da, um seinen Alkohol zu genießen, wird er schon belagert. Und das ist eine folgenreiche Begegnung. Denn hier wird an dieser Stelle die Ökoaktivistin Demeter, diese griechischen Namen, mir wird ganz anders im Schritt, eingeführt. Jonas ist natürlich nicht allein da, Sam ist da und gibt auf ihn Acht ein wenig. Es kommt also zu dieser Kontaktaufnahme und Demeter, was möchte die, Thorsten? Um was geht's da?
Demeter möchte Jonas natürlich anheuern. Der Barkeeper hat Jonas verraten, also hat Demeter gesteckt, das ist Jonas, auch wenn er selbst sagt, er ist nicht Jonas, sondern Nebukadnezar Yolanda, Schornsteinfeger im Ruhestand. Finde ich sehr schön, ist großartig als Alias. Und sitzt da und trinkt seinen Ricard aus Pernod-Gläsern, was anscheinend ein ich weiß nicht, ob das 80er Jahre intern erkennbar ist, dass das dann eine schäbige Bar ist, wenn man da den Schnaps nicht aus dem richtigen Glas kriegt. Who knows? Irgendeinen Anis-Schnaps. Also hat doch ein bisschen auf sich Acht gegeben, was den Magen angeht. Kein Whisky, sondern eher was
Kräuter, ja.
Kräuteriges, was würde ich sagen, medizinisches, dass sie nicht schmeckt. Übrigens, das ist jetzt schon das dritte Markenalkoholgetränk, das wir in Jonas Folgen hören. Wir haben Old Forester Whisky, wir haben Jack Daniels gehört und jetzt den Ricard, beziehungsweise dann auch den Pernod aus den Gläsern. Wir halten euch natürlich weiter auf dem Laufenden, was Jonas sich in seiner Detektivkarriere da noch weiter so in den Magen schüttet. Santé.
Da müssten wir eigentlich tatsächlich trinken.
Sollten wir eigentlich, ja. Also ich habe...
Das nächste Mal.
Ich habe jetzt aber keinen Ricard da. Das machen wir nächstes Mal. Genau. Noch eine kurze Sache, die mir aufgefallen ist. Und da war ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Rudi, vielleicht kannst du mir da Licht ins Dunkel bringen. Das ist das erste Mal, dass Jonas wirklich im Casablanca sitzt, oder? Also in allen Folgen. Er war ja schon in diesen anderen Bars, wo es irgendwie billigen Sündwhisky gab, da im Testmarkfall. Aber dass er wirklich im Casablanca war, das ist das erste Mal jetzt, oder?
Ja. Ja, meine Erinnerung absolut richtig, ja. Kann es dann wirklich als Stammkneipe zählen?
Jede Stammkneipe fängt mal klein an. Oder so. Also, ne, auch Ted Danson ist das erste Mal ins Cheers spaziert. So. Ja,
stimmt.
Also Jonas in seiner designierten Stammkneipe, die nicht Casablanca heißt nach dem Film, sondern nach der Erbtante des Besitzers. Man fragt sich, wie heißt die Dame mit Vornamen? Egal. Wir waren ja bei Demeter. Demeter, nur Demeter, das zieht bei Jonas. Also eine junge, attraktive Frau, die einen Namen hat, der nur aus einem Wort besteht. Da ist man schon mal auf Jonas guter Seite. Sie hat ein Schäufelchen und Geigerzähler am Bastgürtel. Das fand ich ein schönes Detail. Anscheinend laufen Leute, die ÖkoaktivistInnen sind, im 21. Jahrhundert in Babylon rum mit Schäufelchen und Geigerzähler. Das ist, glaube ich, ja, das ist noch vor Tschernobyl. Also prescient.
Ja, man könnte ja auch an der Stelle noch anfügen, dass wir über Look und Feel dieser Öko-Bewegung sind wir zum Glück Jonas Universums intern schon etwas geschult, weil wir erinnern uns, Jonas hat sich selbst schon einmal als Körnerfresser in Anführungszeichen verkleiden müssen, um in das Reservat einzusteigen.
Hatte kein Schäufchen und auch keinen Geigerzähler, aber das sind wahrscheinlich dann, also die Müslifresser sind wieder was anderes als die Ökos. Die Welt expandiert konstant. Demeter, also wie du schon gesagt hast, griechische Göttin der Fruchtbarkeit und des Getreideanbaus und auch ein 1924 gegründeter anthroposophischer Verband für biodynamische Landwirtschaft, hinter dem der Waldorfschulengründer Rudolf Steiner und seine esoterischen Ideen stehen. Also das dürfte auch so eine Sache sein, die in den 70ern, 80ern Demeter konnotiert hat. Und da gibt es einen guten Aufsatz auch drüber, den tun wir euch in die Shownotes mit rein. Aber es geht ja nicht um Demeters Namen vorrangig, sondern es geht darum, was Demeter will. Und Demeter will Rissa Tridactyla retten, die, wie Sammy weiß, drei Zehenmöwe. Denn die findet sich in ganz Europa und vielleicht auf der ganzen Welt nur noch in Swartcliff. Und das soll Jonas jetzt den Ökos von Babylon, die legen zusammen, ermöglichen, dass die Möwe gerettet wird. Und das wird dann noch nachgeschickt. Auch Erasmus soll gerettet werden. Aber dafür müssen wir dann noch ins Büro gehen.
Das stimmt.
Kurzer Einwurf zur Schauspielerin, die Demeter spielt. Das ist Cornelia Boje, die als Schauspielerin, Sprecherin, Autorin und Regisseurin verschiedentlich aktiv ist, seit den 1950er Jahren als Kind. Und auch bis 2021 waren so die letzten Einträge, die ich gesehen habe. Man kennt sie unter anderem als die Synchronstimme von Mary McDonnell in Kevin Costners 90er-Jahre-Epos »Der mit dem Wolf tanzt« und aus Ronald D. Moores Neuauflage von Battlestar Galactica aus den 2000er-Jahren.
Volles Programm für Demeter. Und wir wechseln jetzt sozusagen von der Lieblingsbar oder der Stammkneipe in Spee zu Jonas oder in Jonasens, wie wir gelernt haben, Büro. Und hier passiert jetzt eigentlich ganz schön viel. Also, kleiner Blick hinter die Kulissen. Wir notieren uns ganz gern immer, wenn in einer Szene sehr viele Leute auftreten, dann heißt es nicht, dass die alle gleichzeitig auftreten, aber das passiert auch oftmals nacheinander. Und das ist jetzt so eine Szene, da ist relativ viel Publikumsverkehr, möchten wir sagen. Also, erstmal die Frage, was hat es mit dem bereits angesprochenen Erasmus auf sich, den ich gerne als Analvieh Erasmus bezeichne. Was ist denn das auch für ein schöner Name? Herrlich. Also,
Nein, er heißt Erasmus und er ist Analvieh, also weil er Analphabet ist und anscheinend kann man das in Babylon nicht mehr aussprechen, sondern muss das dann auf Analvieh abkürzen. Okay.
Die Frage ist überhaupt, es ist nämlich so, der ist verschwunden und die Ökotruppe macht sich Sorgen, dass da hinter dem Verschwinden etwas, das ist nicht sauber ganz. Obwohl Erasmus eben einen Brief ihnen geschickt hat, nein, mir geht's gut, ich bin da und dort, kümmert euch nicht um mich, ich verlasse die Gruppe, alles cool, ich bin raus. Da ist natürlich klar, dieser Brief kann nicht von ihm kommen, wenn er doch gar nicht schreiben kann. Also kommt fast am Aussterben seienden Tierart auch noch jetzt dieses verschwundene Ökotruppenmitglied. Das soll Jonas am besten auch gleich so ein bisschen aufklären. Und naja, Jonas, der ist jetzt wirklich weich geworden. Sam warnt, aber er nimmt diesen Auftrag an. Mit ein bisschen Rabatt, muss man sagen. Er verkauft sich etwas billiger, aber letzten Endes nimmt er den Auftrag an. Und das wiederum hat noch im Büro große Konsequenzen.
Ja, Jonas lässt sich runterhandeln von seinen 80 Euro am Tag plus Spesen auf 65 Euro am Tag plus Spesen. Ich habe mich gefragt, also das ist so bury the lead, ne? Also Erasmus ist verschwunden, aber Demeter sorgt sich zuerst mal um die Möwen. Ich weiß nicht, ob das eine Charaktereigenschaft ist, dass sie erst später mit dem Erasmus rüberrückt oder ob das eine taktische Sache ist. Who knows? Aber wenn ich einen Privatdetektiv anheuere und der will erst nicht, dann komme ich doch nicht mit Möwen, sondern dann sage ich, hey, da ist jemand verschwunden, dafür brauchen wir ich. Also finde ich jetzt von Demeter nicht so wahnsinnig klug eingefädelt. Aber gut. Jonas lässt sich also überzeugen, die letzte Möwenkolonie im Nordmeer, in Klammern vielleicht auf der Welt, zu beschützen. Wie auch immer das anstellen soll, und Erasmus, den Analphabeten, zu finden. Erasmus ist verschwunden und Demeter weiß das, weil die Ökotruppe hat einen Brief gekriegt mit einer Briefmarke aus Bordeaux. Ist das auch ein Getränk irgendwie? Also zählen wir das, zählen wir es nicht? Who knows? Erasmus geschrieben hat und gesagt hat, nee, ich bin raus, lasst mich in Ruhe. Und das ist natürlich schwierig für Analphabeten, Briefe zu schreiben. Also deswegen ist die ganze Sache so ein bisschen suspekt.
Durchschaubar. Sus, wie der Jugendliche heute sagt. Das ist sehr sus.
Das ist doch alles sus.
Sus.
Orange is sus.
Ja, aber vielleicht hat es auch damit, ich habe da gerade nochmal drüber nachgedacht, vielleicht wäre es auch, vielleicht, ich glaube, Jonas hat durchaus, abgesehen davon, dass eine junge, attraktive Dame ihn anspricht, glaube ich, oder könnte ich mir vorstellen, dass Jonas jemand ist, der auf Authentizität steht. Und wenn jetzt die liebe Demeter zuerst nicht ihr Öko-Anliegen präsentiert hätte, nämlich die Vögel, sondern zuerst Erasmus den Analphabeten vorgeschoben hätte, hätte das vielleicht einen anderen Eindruck entstehen lassen. Aber das ist nur eine Mutmaßung.
Er könnte was dran sein, denn Jonas, haben wir jetzt gerade nochmal besprochen aus dem Feedback, geht ja auch ins Baummuseum. Also auch wenn er so tut, als wäre er kein Öko, der hat da vielleicht doch so ein bisschen was übrig für die Möwen.
Und gleichzeitig ist es wert zu unterstreichen, dass er vielleicht auch zur Selbstvergewisserung, darum sagt man ja gerne mal Sachen laut vor sich selbst hin, um sich selbst zu vergewissern, also Anhänger einer Ideologie, so kommt es ihm zumindest vor, wenn es zu grün wird, ist es für ihn ideologisch. Das, so weit würde er nicht gehen. So weit würde er nicht gehen. Er handelt, aber nicht als Ideologe, sondern als unideologischer Mensch. Ja, der Traum des apolitischen Menschen, albern bis zur Haarspitze.
Ja, Jonas ist zumindest in der Selbstansicht kein Ideologe. Er ist kein Öko, sagt er, aber er ist auch kein Macher. Macher scheinen dann die zu sein, die alles platt machen wollen und überall irgendwie Zivilisationen in die Wildnis bauen. Who knows? Das ist Jonas nicht. Aber er nimmt den Fall an. Und er entdeckt etwas, als er Sammy auf alle Datennetze loslässt. Die Insel Swartcliff gibt es nämlich gar nicht. Das ist suspekt. Aber Jonas ist ja ein alter Nostalgiker und wenn etwas nicht im Datennetz steht, dann hat er da noch alternative Ideen.
Es ist Wahnsinn, dass ich endlich meine Liebe zu Schulatlanten an dieser Stelle unterbringen kann. Er blättert also in einem Atlas und mindestens die Schüler in Bayern kennen und lieben ihren Dirke-Weltatlas. An den musste ich sofort denken, als ich das hier hörte. Sam verachtet zwar die Papierkost und behauptet, also das klingt schon so nach Asbach uralt und Urne. Aber er muss dann zugeben, so dort ist nämlich die Insel durchaus noch verzeichnet. Es ist also kein Mythos, diese Insel existiert. Sie wurde nur offensichtlich sehr gut in den Netzen getilgt. Von wem? Mit welcher Agenda? Fragezeichen.
Wer könnte denn da in Frage kommen? Naja, wir müssen nicht allzu lange warten, denn Rudi, wer taucht auf?
Das sogenannte ZIP ist zurück. Und mit dem ZIP ist auch Professorin Caligari zurück. Und die weiß genau Bescheid, dass Jonas schon diesen Auftrag angenommen hat. Und bevor Frau Caligari mit Jonas telefoniert, meldet sich das ZIP schon in Form eines unheimlich kräftigen Wandschranks, einen Gorilla namens, so nennt ihn Jonas, King Kong, kommt schon ins Büro getrampelt und sagt, Achtung aufgemerkt, warten, dann klingelt Telefon, du rangehen. Also der typische einschüchternde Wandschrank überwacht Jonas, während dieser mit Caligari spricht. Und Caligari hat eigentlich nur eine klare Ansage, und zwar, Jonas, lass die Finger davon. Ein drittes Mal, wir erinnern uns, Fall Testmarkt, Fall Schlachthaus, ein drittes Mal kommst du uns nicht in die Quere. Und um das zu unterstreichen, bevor also der Gorilla das Büro Jonas, Apostroph, verlässt, macht er nochmal einen auf italienisches Schutzgeld Impresario und zertrümmert ein bisschen Mobiliar und ist dann auch schon verschwunden. Also nicht, dass es wirklich Eindruck machen würde auf Jonas altogether, der findet es ein bisschen lustig am Telefon, aber naja, wir wissen auf jeden Fall, mit wem sich Jonas in dieser Folge damit anlegen wird.
Ja, Professor Caligari enthüllt sich on the top of the show. Also das hätte man eigentlich auch nicht gedacht. Er weiß genau, mit wem er es zu tun hat. Was ich so ein bisschen seltsam fand, die schickt ihm den Gorilla und sagt, er soll sich nicht einmischen, ist aber Chefin von einer Organisation, der Jonas schon zweimal in die Quere gekommen ist und eine Organisation, deren Sinn und Zweck es ist, weniger Menschen auf dem Planeten zu haben. Ich habe mich gefragt, wenn ich jetzt Professor Caligari wäre, hätte ich nicht einfach einen Gorilla mit einem Laserstrahler geschickt und anstatt, dass der Jonas einen Stuhl zertrümmert, hätte er ihn einfach ablasern sollen? Natürlich hätten wir dann keine Geschichte, aber it does strain credulity a little bit.
Also überzeugt bin ich da auch nicht. Vielleicht liegt es daran, dass die nicht mal einen Doktor hat.
Professor ohne Doktor.
Sehr verdächtig.
Was würde Van Dusen sagen?
Richtig.
Nun denn, Sammy weiß, was läuft, denn Sammy weiß, was Jonas jetzt tun muss und zitiert dabei Raymond Chandler, wen sonst. Down these mean streets a man must go. Ein berühmtes Zitat von Chandler aus dem Jahre 1944, das Zitat im Ganzen: Down these mean streets a man must go, who is not himself mean, who is neither tarnished nor afraid. The detective must be a complete man and a common man and yet an unusual man. He must be, to use a rather weathered phrase, a man of honor. He talks as the man of his age talks, that is, with rude wit, a lively sense of the grotesque, a disgust for sham, and a contempt for pettiness. Aus Raymond Chandler, The Simple Art of Murder. Das ist jetzt nicht nur Chandlers Beschreibung eines idealtypischen Detektivs, das ist Jonas Selbstbeschreibung. Ein normaler Mensch, ein normaler Mann, aber auch ein ungewöhnlicher Mann. Hm. Ein Ehrenmann, ein Mann, der, dem es um Ehre geht, das sagt er auch. Und jemand with a rude wit. And a lively sense of the grotesque. Also das beschreibt unseren Jonas ja richtig gut. Also, Sammy hat mal wieder komplett seinen Jonas durchschaut und weiß, was jetzt ansteht. Denn Jonas muss sich ebenso verhalten wie der typische Detektiv eines Raymond Chandler Romans. Denn er hat sich ja selbst danach gestylt. Jonas nimmt also nun mit Demeter nochmal Kontakt auf und fragt sie, welcher von den Fischern, Fische gibt es anscheinend ja im Nordmeer nicht mehr, kann man nicht mehr fischen, aber Fischer, die dann noch Touristenboote rumfahren, welcher von diesen Fischern den Erasmus auf die Insel gebracht hat? Und den sucht er nun auf.
Zuvor könnte man noch einschieben, dass diese Beschreibung, die du gerade wiedergegeben hast, die findet sich auch so ein bisschen wieder in dieser: Ein Mann, der tut, was der Mann tun muss. Das findet sich auch in der romantischen Lebenssituation gerade wieder, weil Jonas, das transportiert diese Folge nämlich auch und wird dann umso kontrastreicher am Ende, um jetzt nicht zu weit vorauszugreifen. Die Liebesbeziehung, die Jonas und Judith gerade führen, die ist an einem Tiefpunkt zu diesem Zeitpunkt. Jonas weigert sich, mit ihr Urlaub zu machen. Er weigert sich, einen halben Tag vorauszuplanen, die Abende mit ihr zu verbringen. Also das ist eigentlich so ein bisschen wie Knallaretti auf Abruf, sozusagen. Und also man merkt schon, Judith hat eigentlich viel größeres oder ja ein viel größeres Interesse daran, aus dieser Liebelei einfach eine wirklich, wirklich gute Beziehung zu machen. Denn das merkt man schon. Sie liebt Jonas. Ja, das ist eine wirklich, sie möchte daraus was Schönes, Großes machen. Und Jonas, wie wir später erfahren, hat auch diese Gefühle, aber naja, zu diesem Zeitpunkt ist es auf jeden Fall noch eher so: Judith ist eine Informationsquelle, super, aber auf mehr möchte ich mich gerade nicht einlassen und das macht sie fuchsteufelswild, aber das interessiert und stört Jonas überhaupt nicht. Nächste Szene. Hafenbar, mein Freund.
Sorte-Säge-Fisch. In Babelshafen.
Babelshafen, richtig. Babelshafen. Anwesend sind hier Jonas und natürlich sein Supercomputer Sam, Sam 2, immer damit, immer tragbar, immer kompatibel mit Jonas Action. Der Wirt ist da und ein gewisser Fischer namens, namens Klischeebombe gezündet, Pete Peterson. Und was mir sofort aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob dir auch, wie wir uns, das ist auch so, was ist auch eine Produktion des Bayerischen Rundfunks, ja.
Ja,
wie gut, man sich die, wahrscheinlich haben die sich auch so vorgestellt, ja, die Kollegen im beim NDR, die sprechen wohl auch so minimal.
Ja.
Also der gesprächige Jonas läuft voll auf mit seinem Versuch von Smalltalk in dieser norddeutschen Kneipe, ja, der läuft wirklich 100% auf. Schnack nicht so, oder wie das da so heißt.
Wir lehnen uns auch zum Fenster.
Ja, wirklich sehr. Aber naja. Zurück zu, wie reist der eigentlich an, Thorsten?
Jonas reist per Druckluftbahn nach Babelshafen und dann mit der Rikscha zum Hafen, also zum satten Sägefisch. Druckluftbahn finde ich schön, ist ne, wie aus den 1960er Jahren Science Fiction, dass man da irgendwie eine Röhre vergräbt und dann pneumatisch da die Leute durch die Gegend schiebt. Das gibt's ja im Kleinen in Babylon schon. Also diese kleinen Zellen, die man sich da quetscht und sich dann durch die Stadt schießen kann. Und mit der Druckluftbahn fährt er eben nach Babelshafen. Interessantes Detail hier in der Hafenbar, die Einheimischen, die erkennt man daran, dass sie Warzen und Wucherungen haben, weil sie jahrzehntelang mit verseuchtem Meerwasser in Berührung gekommen waren. Also Nordmeer scheint jetzt nicht so, sagen wir mal, der Badeort Deluxe zu sein.
Dafür muss man dann in diese komischen, Drome, Thunderdomes-artigen Urlaubsressorts, Romantikressorts gehen und da vielleicht ein bisschen Spaß
genau, in den Romantikdom, genau. Genau. Jonas trinkt Korn jetzt in dieser, das fand ich auch ein schönes Detail. Was trinkt man in dieser Bar? Man trinkt Korn, wenn man auf Volksrente lebt. Der Korn, ist der aus Korn, fragt Jonas und der Wirt sagt, nein, der ist synthetisch. Wo ich mich auch gefragt habe, also ja, naja. Ist Korn jetzt schon so schwierig zu beschaffen in der Jonas-Welt? Anscheinend. Also,
ja. Da würde man erwarten, dass da im großen Stil aus Genkorn gearbeitet wird.
Also ja, gut. Aber dass er gar nicht aus Korn ist, was ist denn das? Das ist dann irgendwie so Chemiebaukasten, oder?
Stimmt, das war das Lieblingsweihnachtsgeschenk vieler Buben aus den 80ern, der Chemiebaukasten. Vom Kosmos oder so. Wie dem auch sei, von Jonas Kosmos. Auf jeden Fall, Pete Peterson, der Fischer, den der Pete Peterson ist der Kontaktmann, den Demeter empfohlen hat. Und Jonas besticht ihn in Anführungszeichen erstmal mit einem guten Glas, na was wohl, Korn. Wir kommen ins Gespräch und der sagt gleich, ja, wir treffen uns dann heute Nacht, Knickknack, Schnickschnack, seien Sie pünktlich, ich bringe Sie dann zu der Insel namens Swordcliff.
Nachdem Jonas mit dem unglaublich kreativen Passwort 310-Möwe bewiesen hat, dass er von Demeter kommt und dass er quasi den gleichen Fischer dann anheuern kann, der Erasmus auch nach Swordcliff gebracht hat, was irgendwie ihm Cachet verschaffen soll, auf irgendeine Weise. Ja, Jonas hat sein Boot angeheuert. Pete Peterson geht jetzt mal das Boot klar machen. Und wenn wir klingen wie Hein Blöd, dann Entschuldigung, aber so ist das heute jetzt. Geht das Boot klar machen und dann geht's richtig los.
Richtig. Nächste Szene. Wir sind auf hoher, nicht ganz so hoher, aber schon höherer See. Wir befinden uns also in dem Boot, in dem gerade besprochenen Boot. Pete Peterson am Steuer. Jonas und Sam 2, als Gäste in diesem kleinen, süßen Bötchen. Und es wird darauf eingegangen, dass Jonas ein ganz tolles Gadget dabei hat, Nachtgläser, vermutlich einfach eine Nachtsichtvariante, aus Japan, schon in den 80ern natürlich typischerweise, woher kommt die Hochtechnologie? Japan, sicher. Der Cupholder in amerikanischen Autos, der fehlte, brachte schon Detroit in Ruin. Und hier ist es eben das Nachtsichtglas. 400 Euro. Eigentlich ganz erschwinglich, würde ich sagen.
Ja, also wenn das was taugt, ne? Scheint ja auch was dran zu sein an dem Nachtsichtglas.
Wie ist das nun? Pete Peterson, laufen die Dinge hier nicht etwas zu gut, Thorsten?
Man fragt sich, was da los ist. Also er geht in diese Bar, er findet diesen Pete Peterson, der sagt gleich, ja, kein Problem, fahre ich dich rüber. Und während Sammy Rolling Home in der Hamburger Mundart-Version singt, sieht man eine massive schwarze Faust aus dem Wasser ragen, die Felseninsel Swart Cliff. Dort ist das Pier bewacht, aber der hohe Fels nicht, weil, so nimmt Jonas an, da kann eh keiner hochklettern. Machen wir mal einen kleinen Pin rein. Kann vielleicht doch mal noch jemand einer hochklettern. Mhm. Auch auf der Insel eine große Radarantenne. Da wundert sich dann Sammy schon, denn was sollte eine Radarantenne orten können?
Oh Gott, ist es nicht so, dass die dann schon längst Bescheid darüber wüssten, wenn sich so ein Boot ihnen nähert? Ich vermute ja. Moment, könnte es damit zu tun haben, dass sie werden bereits erwartet, Mr. Bond.
Also, da stellt sich raus, Erasmus wurde bereits auf Swart Cliff erwartet. Da wusste man genau, dass der kommt. Und Jonas jetzt auch. Denn Pete Peterson, zweiter Detektiv seines Zeichens.
Wow. Also sowas Unverschämtes. Sei lange nicht mehr gehört.
Denn Pete Peterson spielt ein falsches Spiel. Der hat schon den Erasmus ausgeliefert und will jetzt das Gleiche mit Jonas tun. Jonas aber, der ist gewieft. Und Jonas hat ein 400 Euro teures Nachtsichtglas aus Japan. Und als Sammy sagt, na, Boss, du hast doch eine Waffe. Du kannst dich doch wehren gegen die Überlieferung an die Popo durch Pete Peterson, denkt Jonas nochmal drüber nach und wirft dann mit dem Nachtsichtglas und trifft den Pete Peterson, der stand zu nah an der Reling, der kippt über die Reling und ist vom Nachtsichtglas so getroffen, dass er auch bewusstlos ist und dann in den Wogen versinkt. Jonas hat also wieder mal einen Bösewicht eigentlich fast versehentlich umgenietet und sagt, ja, das macht ihm jetzt auch keine großen Probleme, dass er den jetzt quasi um die Ecke gebracht hat. Also wieder Jonas, der harte Mann.
Eine relativ schwache Szene, finde ich, denn dieses mühevolle Abnehmen eines Glases, das Ausholen, das Werfen. Ich habe mir das so vorgestellt, die Szene, dass Pete Peterson zu dem Zeitpunkt schon den Finger am Trigger hat und auf ihn die Waffe richtet. Da dachte ich mir, also das ist doch nun wirklich albern. Aber nun gut, muss ich hinnehmen. Naja, gut, sei es drum. Na, was passiert dann? Dann ist ja nicht vorbei. Also der geht unter und jetzt könnte man meinen, okay, dann wenn der aus dem Weg geräumt ist, vielleicht schwimmt Jonas einfach zu der Insel rüber und versucht mal sein Glück. Falsch. Falsch gedacht. Denn dieses Boot kentert und geht unter. Nicht nur das, auch ein Helikopter taucht auf. Wir sprachen ja bei der Coverbetrachtung schon drüber. Ein Helikopter von der Insel taucht auf. Und jetzt hat Jonas es mit zwei Problemen zu tun. Er schafft es zwar gerade noch ins Rettungsboot. Fast wäre er versunken, weil er diesen perfiden Seemannsknoten nicht aufkriegt. Aber Sam weiß natürlich Bescheid. Wahrscheinlich eine Knoten-Excel-Datenbank schon aufgerufen. Also er schafft es ins Rettungsboot, aber er würde von dem Helikopter-Suchlicht gespottet werden. Sam hat aber auch hier den berühmten römischen Trick auf Lager, nämlich wir brauchen die Schildkrötenformation. Dreh also schön, man kann es wirklich sehen, dreh das Rettungsboot um, versteck dich drunter und paddle wie ein kleines Hündchen im Wasser.
Ja. Weil niemand würde jemals vermuten, dass das einzige Rettungsboot, was von dem Boot sich gelöst hat, dass da irgendjemand sich hätte retten wollen. Also auch der Helikopter nicht. Das ist offensichtlich, das überfordert offensichtlich die Popo. Was ich noch schön fand, das Boot hat den klingenden Namen Semiramis und ich bin ein bisschen zu tief in ein Rechercheloch gefallen und habe interessante Parallelen aufgetan, denn Semiramis war nach antiken Quellen eine Königin oder Heldin, die nach mehreren Schilderungen eine Stadt gründete, nämlich Babylon.
Wow, mind-blowing much?
Ja, crazy.
For real.
Also, anscheinend ist Semiramis auch der Name, zumindest in einigen Überlieferungen, des babylonischen Königs Nebukadnezar. Und als der hat sich ja Jonas Demeter gegenüber vorgestellt. Auch ist die Semiramis-Legende anscheinend, sagt uns zumindest der Bibelforscher Moshe Weinfeld, eine Polemik gegen die Semiramis-Legende, ist die Geschichte von Jona und dem Wal. Und da sind wir dann wieder bei Jonas. Also, glaube ich, sollte man alles nicht überinterpretieren. Was wir daraus rauslesen können, ist, glaube ich, Kosa hat richtig viel Spaß, alle möglichen mythischen, babylonischen oder Babylon angehauchten Gestalten irgendwie in seine Geschichten zu packen. Und der mythische Jonas, der ist jetzt also unter der Schildkröte und paddelt und schafft es zurück nach Babels Hafen, nachdem er dem Hubschrauber entkommen ist und dann den Rest des Weges zurückgerudert ist und fällt jetzt in sein Zimmer im Sägefisch nach dieser, ja, leicht, sagen wir mal, nass forschen? Nein,
ja.
Kaltfeuchten? Nein.
Ja,
was ist das Wort?
Kaltfeucht? Vielleicht,
nach,
ja.
Nach dieser kalten und feuchten, sehr unangenehmen Aktion ist er jetzt in seinem satten Sägefischzimmer angekommen.
Es gibt übrigens Bonuspunkte, wer sich von euch jetzt daran erinnert, wie hieß nochmal dieses Schiff, das damals auch Neo in der Matrix aufgenommen hat? Richtig. Nebukadnezar. Wir sind also jetzt im satten Sägefisch und nach diesem satten Unglück, das Jonas erwischt hat, möchte er den heftigen Chillinger machen. But it's not going to happen, is it, Thorsten?
Oh no. Oh no.
Oh no. Klingelt das, Moment, Telefon. Und der Wirt ist dran. Er sagt, ich möchte sie mit jemandem verbinden. Der hat es ganz dringend auf sie abgesehen. Er möchte sie ganz dringend sprechen. Und am Telefon ist niemand eigentlich als Professor Caligari.
Was macht die? Die ruft schon wieder bloß an. Also ich verstehe das nicht. Also die ruft an und Jonas an. Sie sagt ihm, Jonas, du hast dich zu nah rangewagt. Ich habe dir gesagt, lass das bleiben. Und sie hat sich zu einem neuen, Achtung, Approach entschlossen, sagt sie. Und immer, wenn Bösewichte ins Denglisch verfallen, dann wissen wir, jetzt wird es fies. Denn Professor Caligari hat ein Objekt, das Jonas teuer ist, eingefangen. Wer, Mist, jetzt habe ich es schon verraten. Was ist dieses Objekt?
Ja, es gibt auch das Genre des Hidden Object Games heutzutage. Und da geht es auch um Sachen, die einem was wert sind. Und hier geht es um etwas, was Jonas am meisten wert ist, nämlich Judge Judy oder wie wir sie nennen, Judith. Bei Judith natürlich, in einem Anfall von krasser Romantik, ist sie Jonas nachgefahren, wahrscheinlich auch in der pneumatischen Tube, und wurde dort abgefangen von den Popo-Kräften. Ach, ein schönes. Ja, auf jeden Fall von diesen Gangstern, diesen Staatsgangstern, ja, so sieht's aus. Und jetzt ist sie gefangen genommen, Gefangene und Geisel sozusagen. Auf, in Hand der Zip. Hand von Caligari.
In Händen der Zip.
So könnte genau. So ein Jerry Cop.
Also, Judith wurde entführt. Genau. Judith wurde entführt. Das bringt uns zum Titel der Folge, Kidnapper. Jetzt wissen wir, warum die so heißt. Gekidnappt wurde nämlich die gute Judith, die einfach nur ihrem Jonas nachfahren wollte. Jonas, und das fand ich ein nettes Detail, der konnte ja nicht wissen, dass er dieses ganze Zeug braucht, fährt jetzt wieder in die pneumatische Tube zurück. Nein, wie die Zahnpasta in die Tube zurück. Fährt jetzt mit der Druckluftbahn wieder zurück nach Babylon in sein Büro-Apartment, 22 Quadratmeter und ein paar zerquetschte, und holt sich, merk auf, seine Guerilla-Ausrüstung aus dem antarktischen Krieg, inklusive Knockouter und ein paar Granaten und Plastibomben und Vakuumklammern. Die Vakuumklammer ist natürlich eine großartige Erfindung, die sich noch nützlich machen wird. Sammy bemerkt, dass alle diese Ausrüstungsteile aus Plastik sind. Und das, weiß Sammy auch, ist hilfreich, wenn man dem Radar von Swartcliff entkommen will. Dann gibt's noch diesen schönen Satz, den er dann von sich gibt. Das habe ich mir aufgeschrieben. Sammy bezeichnet dann Jonas als der unbezwingliche Plastikmann, Schrecken seiner Feinde und fetischistischer Wunschtraum.
Großartig, ja. Ich habe sofort mit meiner Gummipuppe Erna das Spielen begonnen. Okay, reden wir über Krieg.
Ja, Reden wir über Krieg. Ja, Jonas erinnert sich und sagt, ja, das ist wie in den bösen alten Tagen beim 9. Guerilla-Kommando im Beagle-Kanal. Und da wurde ich natürlich aufmerksam, denn der Beagle-Kanal, benannt nicht nach der Hunderasse, sondern nach dem Forschungsschiff, mit dem einst Charles Darwin um die Welt gereist ist, um Beweisstücke für seine Evolutionstheorie zu finden, der befindet sich an der Südspitze Südamerikas. Wir schließen daraus, der antarktische Krieg, in dem Jonas gekämpft hat, wurde nicht nur in der Antarktis ausgefochten, sondern auch zum Beispiel in Feuerland. Was ich dabei auch bemerkenswert fand, in der realen Welt des Jahres 1984 und 85 wurde ein Friedensvertrag zwischen Chile und Argentinien unterschrieben, in dem es um die Inseln südlich des Beagle-Kanals ging. Auch das hier also ein Detail direkt aus den Nachrichten der Zeit, in der Kosa die Folge geschrieben hat. Also man kann sich vorstellen, das kam in der Tagesschau und dann dachte sich der Kosa, oh ja, Beagle-Kanal, gute Sache, bringe ich rein.
An der Stelle vielleicht noch der Hinweis, dass ich mir, wenn ihr da draußen zufällig auch große Fans des Spiels Metal Gear Solid aus dem Jahr 1998 für die Playstation 1 seid, so habe ich mir das ein bisschen vorgestellt. Dieses Guerilla-Kommando, das in der Arktis unterwegs ist, eben wie Solid Snake, der sich ja auch unter einem in einem Karton versteckt unter anderem und auch heiße Tricks immer nochmal rausziehen kann, um sich der feindlichen Übermacht zu stellen. Aber wir gehen jetzt mit einem mahnenden Zeigefinger aus dieser Szene raus. Warum, Thorsten?
Dass Sammy. Ich finde ja eigentlich Sammy großartig und immer noch viel besser, seit Per Augustinski den Sammy spricht. Er bringt auch einen extremst großartigen englischen Akzent zutage. Was aber problematisch ist, ist seine Nachahmung der Sprache der schwarzen Sklaven aus dem amerikanischen Süden. Das würde so heute wohl nicht mehr durchgehen. Und da habe ich mich sehr daran gestoßen. Sammy, das ist einfach nicht okay, Sammy. Das weißt du auch.
Ein Fall für die politische Polizei. Da hätte sie mal einschreiten können, tatsächlich.
Poll.
Die Poll-Sem-Poll. Politische, semantische Polizei. Überhaupt für einen Fall für die Semantik wahrscheinlich nicht. Naja, okay, bevor es noch schlimmer wird, reden wir darüber. Okay, wir sind jetzt bereit für den Krieg. Und jetzt geht eigentlich wirklich die Action los. Jetzt beginnt sozusagen der Spionageanteil. Jetzt können wir uns vorstellen, wie Bond auf die Insel des Boten, des Bösewichts geht. Jetzt wird es Einzelkämpfer-Deluxe-mäßig und trotzdem nicht ohne jede Menge humoriger kleiner Einsprengsel.
Ja, Jonas mit seinen Granaten und seinen Vakuumklammern, mit denen er sich am Cliff von Swartcliff hochrobbt, nehme ich mal an. Schlagkräftiger Ex-Soldat, trotzdem wieder der Klassiker, ohne den geht's nicht. Uniform des Feinds klauen, den man vorher ausgenockt hat. Immer wieder gern genommen, großer Spaß. Jonas geht also rein, wenig stellt sich ihm entgegen und findet dann in der Insel Swartcliff, es lagen da alle möglichen Baumaterialien rum und Jonas hat sich gefragt, meine Güte, da wird doch gar nichts gebaut, bis ihn Sammy dann draufbringt. Da wird nichts auf der Insel gebaut, aber in der Insel. Und Jonas steigt also hinab wie Orpheus in die Unterwelt und findet, auch sehr mythisch, eine Tür ohne Schloss, Griff und Klinke. Und da steht Skandal, Sperrbezirk drauf.
Ich weiß nicht, Frage. Wie unsere Hörer das verstehen. Hörerinnen das verstehen.
Für euch zwei. Bitte. Ich habe mich gefragt, ich weiß nicht, ob ich da zu viel drüber nachgedacht habe. Warum steht nur auf dieser extra Spezialtür Sperrbezirk drauf, nachdem man die ganze verdammte Insel schon von Landkarten getilgt hat und überall da die Popo rumläuft? Und da gibt's dann noch den Sperrbezirk im Sperrbezirk. Also selbst die Leute, die da arbeiten, dürfen anscheinend nicht wissen, was da vor sich geht. Also es ist so James Bondig.
Ja, richtig. Es sind so Hierarchieebenen im Sperrbezirk. Apropos James Bond, hier an der Stelle erinnern sich vielleicht viele von euch an den meiner Meinung nach großartigsten Bond-Film, nämlich Man lebt nur zweimal. Oh. Und hier haben wir natürlich die Basis des Bösen in einem stillgelegten Vulkankrater. Auch dort muss er hinabsteigen und findet die Basis. Also fantastisch. Habe ich mich daran erinnert gefühlt. Kommen wir nun zu diversen Sicherheitsmechanismen, die fast Jonas Kopf, die ihm fast den Kopf kosten könnten.
Ja. Da wieder ein Eintrag in meine Excel-Liste aus. Ohne Sammy wäre Jonas verloren. Denn die Sicherheitsmaßnahme dieser Tür, wie man also durch diese Tür kommt, ist ein Scanner, der den Kopf der betreffenden Person scannt. Also man steckt seinen Kopf in so ein Loch. Ich stelle mir das ein bisschen so vor, wie so eine alte Kamera, wo man da unter den Vorhang kriecht. Und dann scannt dieser Scanner die Hirnströme und dann wird man reingelassen. Und wenn man nicht reingelassen wird, dann, wie Sammy sagt, schnipp, schnapp, rübe, ab. Also Jonas hätte sich um ein Haar einen Kopf kürzer gemacht, weil er einfach nicht dran gedacht hat, dass er ja vielleicht nicht in der Datenbank dieser Tür abgespeichert ist. Jetzt sinniert er etwas vor sich hin.
Wie Jonas findet dann, danke Sam, Sammy, du hast mein Leben gerettet, aber die Frage steht immer noch im Raum oder bleibt im Raum stehen, wie kommen wir jetzt da rein? Und Jonas beschließt, ist kein Problem, wir werden uns einfach einen möglichst hochrangigen Popo schnappen und stecken dessen Kopf ins Scanloch, um in die Tür zu kommen. Und als Popo-Ober.
Und ja.
Ja, wirklich. Also, das hast du doch absichtlich so geschrieben.
Großartig. Großartig. Ja, Szene ist jetzt auch wieder irgendwie so, weil Jonas sich so angeregt mit Sammy unterhalten hat, der ihm quasi wirklich den Kopf gerettet hat, merkt er nicht, dass sich da ein Popo-Oberst angeschlichen hat mit seinem Knockouter im Anschlag. Diese interessante Situation entspinnt sich nun derart. Jonas ist durch seinen Guerilla-Antarktischer-Krieg-Kampfanzug isoliert vom Knockouter des Oberst. Der Oberst versucht, ihn zu knockoutern. Das funktioniert nicht. Der Oberst sagt dann, wie so ein bedröppelter James-Bond-Scherge, oh, sie sind isoliert. Jonas sagt, yo, basta. Und knockoutert ihn dann selbst, weil der Oberst selbst ist nicht isoliert, also Jonas besser vorbereitet hier. Das resultiert dann daran, dass wir einen für 2 Stunden genockouterten Oberst haben, den Jonas dann quasi headfirst in dieses Scanloch stecken kann und dadurch tut sich die Tür auf und Jonas steigt weiter hinab ins Labor des ZIP.
Was jetzt ziemlich kurios ist, weil er läuft permanent anderem Personal über den Weg. Ich meine, gut, er hat diese Uniform, aber das ist trotzdem jetzt ein bisschen Fantasia. Gut, er weiß, die Zeit tickt, weil irgendwann könnte er ja entdeckt werden. Er sucht Judith, aber er findet zunächst etwas anderes. Er findet nämlich zunächst einen Hinweis darauf, was ist denn überhaupt der Sinn und Zweck dieser Insel? Warum hat das ZIP so großes Interesse, dass Jonas die Füße stillhält und so weiter und so weiter? Das Geheimnis der Insel wird jetzt offenbart.
Gut, wir sind nun also im Herzen der Insel Svartcliff angekommen. Jonas hat ein Labor gefunden, in dem Seltsames vor sich geht. Was genau passiert da, Rudi?
Es ist der Fall Puppenhaus. So würde die Serie, so würde die Folge heißen, wenn es so ein John Sinclair-Fall wäre. Also hier total moderne Idee. Es geht ja nach, wie wir wissen ja, ZIP hat immer daran Interesse, Mittel und Wege zu finden, wie man dem der angeblichen Bevölkerungsexplosion, wir erinnern uns, Thorsten hat in der ersten Folge fantastisch darüber referiert, wie kann man dieser Katastrophe ein Schnippchen schlagen? Und auch hier ganz kreativ, wie wäre es denn, wenn wir einfach Menschen verkleinern? Wir machen sie zu 12 Zentimeter kleinen Minimenschen. Mikronisierung. Klar, wenn man nämlich sehr viel kleiner ist, dann braucht man auch sehr viel weniger Ressourcen. Also können sehr viel mehr Menschen versorgt werden. Was ich jetzt nicht ganz verstanden habe, Thorsten, jetzt sind die ja alle in dem Fall bei diesen Versuchen gestorben offenbar. Und wir erfahren auch, dass Judith für eine Verkleinerung vorgesehen ist. Aber das sind ja die Frühphase, oder? Habe ich das richtig verstanden? Weil es geht ja darum, einen Weg zu finden, die dann lebendig zu verkleinern. Oder sehe ich das falsch?
Mhm.
Ja, okay.
Ja. Das ist, glaube ich, genau die Idee. Also, damit die Ressourcen besser gebraucht werden können, es wird quasi gesagt, es können Millionen Leute dann von den Ressourcen leben, die vorher Tausende versorgt haben.
Also erstmal ein schreckliches Schicksal für die, die praktisch dann den unausgereiften Experimentalstatus noch miterleben, denn die sterben daran. Und jetzt wird auch Jonas klar, oh je, wenn ich nicht schnell genug Judith finde und sie von der Insel schaffen kann, dann blüht ihr dasselbe Schicksal. Also strengt er sich doppelt an.
Ja.
Und hat Erfolg.
Dann bewahrheitet sich nämlich der Satz, ich sehe dir in die Augen. Kleines.
Na du Kleine, wollen wir heute Abend was Schönes machen? Kleines. Nick einfach. Ja,
oh okay. Mein Gott. Jetzt kommt natürlich das große Showdown mit Professor Caligari höchst selbst, die Judith gefangen hält, was, glaube ich, auch die erste Szene ist in einer Jonas-Folge, die den Bechdel-Test besteht, aber das nur nebenbei. Ich glaube, wir haben beide so ein bisschen eine Frage, warum um alles in der Welt macht Zip das? Also, und warum sind sie überhaupt daran interessiert? Also, man könnte ja einfach, wenn die Leute eh dabei draufgehen, und da sagt ja dann auch Professor Caligari, das ist doch super, auch so reduziert sich die Bevölkerung, ja, da könnte man doch einfach so weitermachen. Man könnte ja eine Methode finden, um die Bevölkerung im Verkleinern noch viel schneller um die Ecke zu bringen. Ich verstehe immer nicht, also Zip ist immer so ein bisschen Pinky oder Brain-mäßig drauf, wenn sie versuchen, die Weltbevölkerung zu verkleinern. Die einfachste Methode wäre doch zu sagen, hier mal eine Atombombe drauf. Also das verstehe ich alles immer nicht so ganz. Na gut.
Ja, das ist, ja, ich gebe dir vollkommen recht.
Naja. Jonas, aus seinem Reservoir des Guerillakämpfers wirft eine Schockgranate, denn er hat im Herzen des Labors Professor Caligari gefunden, die Judith festhält und in bester James Bond Bösewicht-Manier ihr genau sagt, was da so alles abgeht. Die Schockgranate allein reicht nicht, um Professor Caligari auszunockoutern, aber Jonas hat ja auch noch seinen Knockouter und der gibt ihr dann den Rest. Jonas rettet also Judith und das ist so ziemlich, glaube ich, das klassischste Hollywood-Damsel in Distress wird gesaved Ding, das Jonas bis jetzt abgezogen hat.
Ja. Judith wird nicht nur für ihre Romantik bestraft durch Entführung, sondern muss sich jetzt auch noch von ihrem Detektiv retten lassen und hat keine eigene Agenda mehr. Schrecklich, gemein, hinterhältig.
Also Sammy erinnert Jonas jetzt, also wieder ohne Sammy verloren, weil Jonas wollte ja nicht nur Judith retten, sondern er wollte sich auch rächen an Zip. Das war auch auf seiner Agenda. Da sollten ein paar Plastibomben genügen, die man einfach hier so in der Mitte des Swartcliff-Labors platziert. Und dann fliehen Jonas und Judith raus aus dieser Swartcliff-Zentrale und Sammy wird der Befehl gegeben, die Bomben fernzuzünden. Das resultiert dann in einer Aushöhlung der Höhle sozusagen, also die Außenwand des Swartcliffs bricht unter Wasser ein, Wasser fließt rein, ein Haufen Wissenschaftler und Popo-Leute kommen dabei um, es wird alles überflutet und das Labor als solches ist natürlich komplett zerstört.
Wie immer trifft es arme, unschuldige WissenschaftlerInnen, die davor schon missbraucht wurden vom schmierigen, gierigen System und jetzt auch noch am Schluss dafür mit ihrem Leben bezahlen müssen. Ist es nicht tragisch? Ist es nicht auch praktisch das, was der Mittelbau jeden Tag durchmacht?
Es ist, da spricht der Mensch, der studiert hat und dann zum Hörspielautor geworden ist.
Wahrscheinlich, ja. Ja, und jetzt gibt es noch sozusagen ein Best-of an Personal, Folgenpersonal, denn draußen sind jetzt nicht nur glücklich und vereint Jonas und Judith und Sam, sondern die Action, die Öko-Action Force trifft jetzt auch noch auf der Insel ein. Thorsten, was hat's mit dieser Chuck Norris-Truppe der grünen Faust auf sich?
Ja, genau, die grüne Basis stürmt die Insel. Demeter und ihre Ökos sind angereist. Und wollen jetzt erstmal die Möwen retten. Also das Wichtigste ist, die Möwen müssen gerettet werden. Der Rest interessiert sie nicht so sehr. Zum Glück, aber man hört es im Hörspiel recht deutlich, die Möwen haben überlebt. Demeter ist glücklich und Jonas auch. Wieder ein Fall gelöst. Dann kommt noch die große Film-Nerd-Szene zwischen Jonas und Judith, die, glaube ich, nur reden können in Casablanca-Zitaten. Der Dauerbeziehungsstreit zwischen den beiden ist jetzt aufgrund dieses Abenteuers mal eine Weile beigelegt. Aber geht das auch auf Dauer gut?
Wir werden es schon in Folge 7 bis XY erleben und in Frage stellen. Die Frage ist nun, wie fanden wir das alles, was uns da präsentiert wurde?
Ja, schreiten wir zu unserer abschließenden Bewertung. Jonas will Ökos helfen und ein paar Möwen retten und stattdessen legt er sich wieder mit Zip und Professor Caligari an. Zur Abwechslung muss er auch einmal Judith aus brenzliger Lage befreien. Ich bin wieder, bis auf die kürzlich schon erwähnten Probleme mit einigen Äußerungen, begeistert von Per Augustinski als Sam. Der macht seine Sache einfach überragend. Sehr schön auch die Backstory von Jonas im Antarktischen Krieg, die hier auch wichtig wird. Das Labor auf der Insel, die aus den Datenbanken verschwunden worden ist, das ist ebenso eine sehr schöne Note. Und auch diese Mikronisierungsidee ist eigentlich sehr gewitzt. Also mich hat das erinnert zum Beispiel an Frederick Pohls großartige Konsumsatire The Tunnel Under the World. Verlinken wir euch auch in den Shownotes. Allerdings kann ich mir nicht so ganz vorstellen, warum Zip diese extrem komplizierte Planung, wissenschaftliche Versuche etc., warum sie das überhaupt in Angriff nehmen sollten, beziehungsweise wie das überhaupt funktionieren würde, wenn sie es dann gemacht hätten. Und warum Zip es sich da nicht einfach viel einfacher macht, weil wenn sie nämlich keine Manschetten davor haben, Leute einfach direkt umzubringen, warum dann dieser Kunstgriff über die Verkleinerung? Also man fragt sich wirklich, was da in verrauchten Verschwörer-Hinterzimmern so besprochen worden sein muss, um auf eine derart hanebüchene Idee zu kommen. Aber gut, das darf Science Fiction. Solide 3 von 5 Flaschen Ricard im Pernod-Glas von mir.
Heiliges Downsizing, Batman, sage ich. Kidnapper ist eine kurzweilige, tempo- wie actionreiche Episode, in der Jonas endlich einmal Herz zeigen kann. So erfahren wir, wer sich mit der großen Liebe des Detektivs anlegt, wird Fischfutter. Und ein Öko-Rabatt gewährt er auch noch, der Gute. Ich gebe diesem Plot, der einem gewissen E.R. wieder gefallen würde, daher 4 von 5 Flaschen Büro-Whisky. Und mit diesen dramatischen Worten begebe ich uns beide bereits ins Outro. Und das bedeutet, wenn auch ihr uns als letzte Detektive nicht nur auf kleinen Inseln, zu denen kein Smartphone lotsen kann, sondern weiterhin als recherchierende Audiochronisten und die Populationspolizei in Frage stellende Podcaster erleben wollt, dann empfehlt uns über die diversen sozialen Medien.
Abonniert uns bei YouTube und beim Podcatcher eurer Wahl. Mittlerweile kann man auf Spotify übrigens auch Bewertungen aussprechen. Also solltet ihr das tun wollen, dann nehmt das in Anspruch. Besucht auch unsere Website www.dieletztendetektive.de und
Schreibt uns Feedback an sam@dieletztendetektive.de. Schaut vorbei bei Klickklack Instagram @dieletztendetektive und auf Twitter @letztedetektive.
Sammy, klappt das Puppenbett raus. Das war Kidnapper. Eine Folge aus der Podcast-Reihe Die letzten Detektive. Zur Science-Fiction-Krimiserie Der letzte Detektiv von Michael Kose. Mit Rudolf Inderst und Thorsten Katke. Musik von Schwarzensee. Eine Produktion aus dem Jahre 2022. Redaktion Rudolf Inderst und Thorsten Katke.
Thorsten, was heißt das hier? R beginnt Diskussion. Ich möchte mit Ihnen nicht streiten.
Diskussion.
Das kann
nochmal.
Was heißt das denn hier?
Wir fangen nicht an.